SWR aktuell. Infodate am Abend.
Am Mikrofon ist Andrea Beer. 80 Jahre nach der Befreiung durch die Alliierten erinnert der Bundestag am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion hatten das nationalsozialistische Deutschland gemeinsam besiegt. Zu dem Gedenken im Bundestag werden Vertreter aus Russland und Belarus nicht eingeladen, auf Empfehlung des Auswärtigen Amts. Die beiden Nachfolgeländer der Sowjetunion sind Verbündete im völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Christina Nagel berichtet aus Berlin.
Zwar stehe außer Frage, dass die sowjetische Armee bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat, betont der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christian Wagner. Aber die Sorge sei groß, dass das Gedenken für Propagandazwecke genutzt werde.
Und von russischer Seite steht eben zu erwarten, dass es instrumentalisiert wird und für die Rechtfertigung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung gebracht wird.
Das Auswärtige Amt will all dem kein Forum bieten. Das gilt auch für bestimmte Symbole. Das Sankt-Georgs-Band zum Beispiel, das der russische Botschafter Sergei Nitschajew beim stillen Gedenken an die blutige Schlacht auf den Seeloer Höhen in Brandenburg trug. Die orange-schwarze Schleife stand lange Jahre symbolisch für den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Inzwischen steht es aber auch für die Unterstützung des Kriegskurs des russischen Präsidenten. Entsprechend scharf fällt die Reaktion des ukrainischen Botschafters Oleksij Makejew aus.
Da müssen wir nochmals daran erinnern, das sind die Russen und die Nazi-Deutschen, die in den letzten 80 Jahren Kriegsverbrechen begangen haben auf dem europäischen Kontinent.
Makejew begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Parlamentsverwaltung und die Empfehlung des Auswärtigen Amtes, offizielle Vertreter Russlands und Belarus nicht zu Gedenkfeierlichkeiten einzuladen und sie im Zweifel sogar des Platzes zu verweisen. Auf kommunaler Ebene, aber auch in einigen Ländern, gibt es Kritik. Unter anderem von der SPD-Landtagsabgeordneten Sina Schönbrunn. Sie findet, dass jeder die Gelegenheit haben muss, seiner Landsleute zu gedenken, so wie auf den Seeloer Höhen. Es dürften bis zum 8. Mai, dem zentralen Gedenktag, deshalb noch viele politische Diskussionen folgen.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine spielt auch in Paris eine Rolle, wo Vertreter der USA und Europas darüber reden. Zu den Gesprächen reisten zudem aus Kiew an der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros Andriy Yermak, Verteidigungsminister Rustem Umerov sowie Außenminister Sibiha. Dessen Ministerium erklärte, bei den Gesprächen gehe es unter anderem um Wege zu einem dauerhaften Waffenstillstand und die Entsendung eines multinationalen Militärkontingents, um nachhaltigen Frieden garantieren zu können. Kai Rienecke aus Paris.
Freundschaftliches Händeschütteln und Smalltalk. Mehr bekamen die Medienvertreter nicht zu sehen. Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde auf die andere. Zunächst berieten sich die Europäer auf Ebene der Sicherheitsberater mit einer hochrangigen Delegation aus der Ukraine. Mit am Tisch saß auch der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung Jens Plöttner. Anschließend kamen die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands ohne die Ukraine zusammen mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Trump, der danach wiederum mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio von Präsident Macron zum Arbeitsessen empfangen wurde. Am Ende soll eine gemeinsame Schlussrunde stehen, zwar ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, mit den Beratern aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland sowie der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format könnte schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal sitzen damit Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls Dmitrijew bezeichnete die Initiative als Versuch, den Dialog Russlands mit den USA zu stören.
In Sachsen hat ein Dachdeckermeister im Sebnitzer Amtsblatt eine ganzseitige rassistische Stellenanzeige veröffentlicht. Er bietet darin einen Ausbildungsplatz an. Juden, schwarze Menschen und Menschen, die während Corona eine Maske trugen, schließt er jedoch aus und diffamiert sie mit entsprechenden Begriffen. Christoph Stumpf berichtet.
Die Stadt Sebnitz hat sich bereits von dem Vorfall distanziert und Strafanzeige gestellt. Volksverhetzung oder verhetzende Beleidigung könnten hier Straftatbestand sein. Für die Werbeanzeige im Amtsblatt sei die Stadt allerdings nicht zuständig, heißt es weiter, würde sie auch vor dem Erscheinen des Amtsblattes nicht kennen und verweist auf den Verlag. Der hat dem MDR schriftlich mitgeteilt, dass es sich um einen schwerwiegenden Fehler gehandelt habe. Von den Inhalten würde sich der Verlag ebenfalls gänzlich distanzieren. Dem Dachdeckermeister könnte nebst Strafanzeige auch ein Entzug der Ausbildungsberechtigung drohen. Die Handwerkskammer will dafür das Gespräch mit dem Unternehmer suchen.
Sachsens Kirchen haben auf die rassistische Anzeige empört reagiert. Die katholische Kirche der Region sei erschüttert, mit welcher Dreistigkeit rassistisches und antisemitisches Vokabular verbreitet werde. Das sagte der Sprecher des Bistums Dresden-Meißen, Michael Baudisch, der Nachrichtenagentur KNA. Die Superintendentin des evangelischen Kirchenbezirks Pirna, Brigitte Lammert, nannte die Anzeige im Amtsblatt provozierend, dreist und menschenverachtend. Die Europäische Zentralbank EZB hat den Leitzins erneut gesenkt. Der Zinssatz wurde von 2,5 auf 2,25% nach unten gesetzt. Es ist bereits die 7. Zinssenkung seit Mitte 2024, als die Zentralbank einen geldpolitischen Lockerungskurs eingeschlagen hat. Kurz vor Ostern regnet und schneit es in den Alpen heftig und das wirkt sich aus. In Italien, Frankreich und in der Schweiz. Dort vor allem im Kanton Wallis. Katrin Hondl mit Details.
Der Kanton Wallis in der Schweiz hat wegen des Unwetters die sogenannte besondere Lage ausgerufen. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Schulen wurden geschlossen. Überall kämpfen Einsatzkräfte gegen die Schnee- und Wassermassen. An mehreren Orten ist der Strom ausgefallen. Wegen Überflutungen, Erdrutschen und umgestürzten Bäumen mussten Straßen gesperrt werden, darunter der Simplon-Pass auf der Strecke nach Italien. Auch der Simplon-Tunnel und der große St. Bernhard-Tunnel wurden schon am Mittwochabend aus Sicherheitsgründen gesperrt. In mehreren Bergtälern im Wallis gilt die höchste Umweltgefahrenstufe. Wegen der starken Niederschläge drohen laut dem Schweizer Wetterdienst ein extremer Anstieg der Wasserpegel und Schlammlawinen. Der Touristenort Zermatt am Matterhorn ist wegen der Neuschneemassen von der Außenwelt abgeschnitten. Osterurlauber wurden gebeten, ihre Anreise ins Wallis zu verschieben.
Der kriselnde Autobauer VW fährt in seinem Stammwerk in Wolfsburg überraschend die Produktion hoch. In den nächsten 3 Monaten seien Sonderschichten an Wochenenden geplant, das sagte eine Sprecherin. In Wolfsburg werden nur Verbrenner gebaut, keine E-Autos. Erst im Dezember hatten sich Volkswagen und die IG Metall auf ein umfangreiches Sparprogramm geeinigt. Rund 35.000 der 130.000 Stellen in Deutschland sollen wegfallen bis zum Jahr 2030.
Fokus Südwest.
Bahnreisende in Baden-Württemberg müssen in den nächsten Wochen damit rechnen, dass Züge ausfallen. Die Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart ist für insgesamt 7 Wochen gesperrt und Züge werden umgeleitet. Außerdem wird die Rheintalbahn ab morgen Abend wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Reisende müssen zwischen Karlsruhe und Freiburg in Busse umsteigen. Das dauert deutlich länger. Weil der Rhein zurzeit so wenig Wasser hat, möchte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt die Rheinvertiefung schneller umsetzen. Die zuständige Bundesregierung müsse das Projekt mit höchster Priorität vorantreiben, das sagte die FDP-Politikerin dem SWR. Matthias Zahn berichtet.
Die Fahrrinne des Rheins soll zwischen Budenheim bei Mainz und St. Goar um 20 Zentimeter vertieft werden, damit Frachtschiffe mehr laden können. Schmidt sagt, diesen Engpass zu beseitigen sei für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz von größter Bedeutung. Niedrigwasserphasen wie derzeit würden die Ladekapazitäten der Binnenschifffahrt einschränken und könnten so die Transportkosten für die Industrie in die Höhe treiben. Die Wirtschaftsministerin sieht aber auch Fortschritte. Voraussichtlich noch in diesem Jahr könnte für einen ersten Teilabschnitt das Planfeststellungsverfahren beginnen. Der Bund hatte ursprünglich eine Fertigstellung bis 2030 geplant, doch das verzögert sich. Inzwischen nennt das Bundesverkehrsministerium keinen Termin mehr.
Und dann war da noch
die japanische Designerin Mikako Fuse. Sie lebt in Tokio und möchte Menschen die Angst vor dem Tod nehmen. Genauer, vor dem Tod sein. Dafür kann man in einem ihrer bunten, weich ausgeschlagenen Särge Probe legen.
Ich glaube, der Sarg ist das kleinste Einzelzimmer im Leben. Mein letztes Zimmer, von dem ich auch abreise. Es ist nicht egal, sondern ich möchte in einem schönen Zimmer bleiben und dann gehen. So ein persönlich gestalteter Sarg ist in Japan nicht unbedingt üblich und das Probeliegen bei der Sargdesignerin ist derzeit in einer Ausstellung in Tokio möglich. Rund ums Thema Tod, mit dem sich Menschen wieder mehr auseinandersetzen sollen. Mönche und Nonnen halten Vorträge über das Jenseits, es gibt aber auch kommerzielle Angebote. Wie man seine Urne ins Weltall schießen lassen kann zum Beispiel. Der Markt ist laut Experten da. In Japan ist jeder vierte Mensch 65 Jahre alt und älter.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.